ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Ich bin Jochen Dominikus, Journalist. In Aachen ist der Mann für untenrum, Chris Pies, Urologe. Hallo Chris.
Hallo Jochen.
Zum ersten Mal, das ist ja wirklich so eine Premiere für mich. Also es reicht ja nicht mal mit einem Urologen jetzt einen Podcast zu machen. Du hast dir auch heute auch noch Verstärkung geholt. Das heißt, zwei Urologen sind heute da.
Kannst du das vertragen?
Es kommt drauf an. Aber der Volker Wittkamp, den wir gleich begrüßen werden, der ist ja ähnlich lustig wie du, muss man sagen. Der hat ja ähnliche Sprüche.
Ja, wir sind ja auch fast zeitgleich auf den Buchmarkt gestartet, der Volker und ich. Und wir haben uns dann irgendwann auch persönlich kennengelernt bei 1Live, bei so einem kleine Fernsehaufnahme zu Urologen dumm gefragt. Das ist so ein kleines Format bei 1Live. Und seitdem stehen wir so ab und zu mal in Kontakt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, den Volker, den muss man doch auch mal hier vors Mikro zerren. Und deshalb begrüßen wir den jetzt in Köln. Hallo Volker.
Hallo Christoph, hallo Jochen. Schon alles so ein bisschen gesagt. Wir beide, ich sag mal am Anfang so ein bisschen Buchkonkurrenten, ja. Und als wir uns dann mal kennengelernt haben, hat man, glaube ich, gemerkt, dass das für beide sehr gut passt und wir keinesfalls Konkurrenten sind, sondern dann auch viele Sachen zusammen gemacht haben und jeder hat mal dem einen was irgendwelche Auftrittchen oder so zugeschustert und der andere genauso. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Symbiose geworden.
Komm, ich mach mal eben Werbung für euch beide, dann müsst ihr das nicht selber für euch machen. Also dein Buch, Volker, heißt Fit im Schritt, 2016 veröffentlicht. Unter anderem der Männer-TÜV hat der Chris geschrieben. Unter anderem, es ist ja noch viel mehr, was ihr beide so veröffentlicht habt. Und ich habe gestern auch nochmal die Sendung von Markus Lanz mit dir gesehen. Ist auch, glaube ich, auch schon ein paar Jahre her. Das war auch unglaublich unterhaltsam. Und wir müssen heute, bitte versprecht es mir auch nochmal, denn bei der ganzen Pinkelpausenfrage lag die Frage mir immer auf der Zunge, diese Staubsaugerfrage, die müssen wir heute mal klären. Von zwei Urologen die Staubsaugerfrage, die werde ich nachher nochmal stellen. Ja.
Jochen, das ist immer so, wenn Urologen vors Mikro gezerrt werden, das ist immer, das war auch bei 1Live, so ist immer so. Wird immer nach den spektakulären Fällen gefragt, die man so erlebt hat. Aber gut.
Ist das dann nervig oder würdet ihr dann sagen, okay, na, das packe ich dann gerne nochmal aus?
Nein, das ist natürlich auch lustig, so tragisch manche Geschichten auch sind. Ist es ja auch eine Sache, die man auch mal im Bekanntenkreis beim Essen oder sonst was, beim Essen vielleicht nicht, aber danach erzählt. oder da wird man häufig nachgefragt, du erlebst doch auch lustige Sachen und deswegen, das ist man gewohnt, glaube ich, vom Anfang an der Karriere und das ist völlig okay.
Ja, es ist ja für uns auch oftmals so ein bisschen der Türöffner, ne? Also jetzt auch für unsere Bücher, ne? Ich habe ja mit so Sprüchen und Anekdoten bin ich ja im ersten Buch gestartet und du hattest ja in deinem Buch, das ja ein Sachbuch ist, ein wirklich gutes Sachbuch, hast du ja auch so ein paar Schmankerl drin, was du so erlebt hast und das ist natürlich auch das, was die Leute dann in diese Medien reinzieht und insofern ist das ja auch ein legitimer Türöffner, finde ich.
Genau, Türöffner auch und aber halt auch, ich meine, das beste Sachbuch bringt nichts, wenn es sich nicht verkauft oder komplett trocken liest. Wir wollten ja auch beide Wissen und Aufklärung verbreiten, vermitteln und da sind so kleine Geschichtchen zwischendurch als Eisbrecher bieten sich auch einfach an und machen das Buch dann durchaus unterhaltsamer.
Interessant ist ja auch, dass da kamen ja so vor 4 Jahren ungefähr 3 Bücher gleichzeitig raus und es waren ja alles Rheinländer, letztlich alles Kölner, die das irgendwie gemacht haben. Ne? Der Oliver Graller, der kam auch noch zeitgleich raus und dann du bist ja auch, kann ich das mal kurz sagen, im Westerwald geboren, aufgewachsen, also auch nicht so weit weg, in Bonn studiert, in Bergisch Gladbach in der Klinik, dann in Köln in der Klinik, in Köln in der Praxis gewesen. Also du hast dich praktisch immer so in diesem Dunstkreis herum bewegt, richtig?
Genau, und den Olli, den habe ich auch erst vor kurzem so richtig kennengelernt und wir machen jetzt auch viel zusammen und lustigerweise habe ich damals, ich glaube, das war 200 Meter von seiner Praxis entfernt gewohnt und da auch das Buch geschrieben und das haben wir später halt erst dann herausgefunden.
Meine direkte Frage an euch beide, ja, diese Urologie, für einen normal stehenden Menschen muss das denn sein? Hättet ihr nicht irgendwas anderes machen können?
Klar, hätten wir. Und man wird natürlich auch immer gefragt, ja, warum denn Urologe? Ja, das ist natürlich nicht der sexieste Arztberuf. Aber auch da immer, wenn man früher auf WG-Partys war, als es sowas noch gab, und da war man dann trotzdem auch schnell der Beliebteste mit den Geschichten. Ja, auch wenn man, wenn alle sich auch so ein bisschen davor geekelt haben. Ich meine, erstmal sind wir ja Arzt geworden und dann hat man sich für die Urologie entschieden, weil es für uns, glaube ich, oder ich kann für beide wahrscheinlich sprechen, ein sehr interessantes, vielfältiges Fach ist und ja, auch für keinen von uns beiden, glaube ich, eklig.
Wann war dir denn klar, okay, ich werde Urologe?
Im Sandkasten schon eigentlich.
Da fing das an. Gelogen, aber ich hab doch gelesen, dass du eigentlich Koch werden wolltest.
Genau, ich wollte eigentlich tatsächlich Koch werden. Ich habe im Zivildienst auch nicht, wie das damals so üblich war, im Krankenhaus gearbeitet, sondern in einer Behindertenwerkstatt in der Küche. Und habe schon immer gerne gekocht und auch meiner Oma, meiner Mutter immer gerne geholfen und habe tatsächlich nach dem Abitur überlegt, ob ich keine Kochlehre mache. Und letztendlich war es dann so, der ausschlaggebende Punkt war, ja, als Arzt, als Koch, man arbeitet in beiden Berufen viel. Wenn man Arzt wird, kann man aber das Kochen eigentlich ganz gut als Hobby noch, ja, noch nebenbei machen. Und wenn man Koch wird, wird es schwierig, vielleicht Urologie als Hobby nebenbei zu praktizieren. Und das war letztendlich so der ausschlaggebende Punkt. Ich habe tatsächlich auch während des Studiums auch nochmal überlegt, umzuschwenken und ja, habe mich letztendlich und bin ich auch ganz froh, nicht dazu entschlossen.
Dann haben wir beide ja schon was gemeinsam. Ich habe ja auch Zivildienst in der Behindertenwerkstatt gemacht und koche auch gerne. Direkte Frage von Koch zu Koch sozusagen. Was kommt hinten in die Gans rein bei dir zum Weihnachtsessen? Also womit wird die gefüllt, wollte ich sagen.
Das ist ein Urologie-Podcast, doch. Du musst immer ganz...
Tatsächlich relativ klassisch, aber ich mache auch jedes Jahr Weihnachten immer ein Essen für ungefähr so 15, 16 Personen mit 3, 4 Gängen.
Und aber dieses Jahr nicht, schätze ich mal.
Dieses Jahr, naja, nicht. Auch da habe ich mir eine Corona-Situation überlegt und zwar werde ich wirklich dann quasi Essen to go vorbereiten. So ein bisschen abgespackte Version. Es gibt eine Suppe, die kriegt dann jeder, ja, kann er sich abholen und dann mache ich, glaube ich, noch gefüllte Ravioli. Und die kann man auch, dann bereitet sich jeder das zu Hause vor. Ich habe schon ein paar Flaschen Wein gekauft, die ich in kleinere Flaschen umfülle und die werden dann auch noch mitgegeben. Und dann wird das Ganze auch per Videokonferenz verköstigt und dann haben wir trotzdem so ein bisschen das Weihnachtsessen, was es sonst die Jahre immer gab.
Für alle Fälle eine coole Idee.
Das ist aber eine wunderschöne Idee.
Ja.
Der Jochen macht das ja immer bei Twitch oder so, da sieht man dann immer, wie der ganze Tiere in den Ofen schiebt und dann Stunden später wieder da rausholt.
Twitch habe ich mich tatsächlich noch nicht mit beschäftigt. Also ich bin ja auch wirklich viel im Internet und Social Media unterwegs. Ich dachte, Twitch wäre wirklich nur, wo so Gamer und junge Leute ihre Videogames filmen.
Ja, der Jochen ist ja beides. Er ist ja Gamer und junge Leute.
Alter Sack trifft Junge. Nee, aber tatsächlich, um das Thema Twitch schnell abzuhaken, es bricht so langsam auf. Ne? Also früher viel Gamer, jetzt so langsam geht's auch dahin, dass dann Landwirte zeigen, wie sie Mais häckseln, dass Schreiner zeigen, wie sie Bäume zu Regalen verarbeiten. Und ich denke mal so, ein Thema Urologie hätte da noch Platz auf alle Fälle.
Dass Urologen zeigen, wie sie Katheter legen.
Da muss man ja sowieso sagen, dass die Urologie sich ja hervorragend für Medien grundsätzlich und Geschichten eignet. Ne? Also wenn ich mir denke, wem hört man gerne zu, guten Orthopäde, ist jetzt, kann jetzt nicht so ganz so witzig sein. Ja, Psychiater vielleicht noch. So, mein Vater ist ja Psychiater, also auch ganz witzige Geschichten. Aber die Urologie ist eigentlich da klassisch dafür. Ne?
Ja, aber tatsächlich kommt man auch manchmal da so ein bisschen ins Problem mit, weil es ja oft natürlich mit Sex zu tun hat, Penis, Erektion und so weiter, das alles. Und die Unfälle dann auch nicht immer alles für zart Beseitete sind. Und ich hatte auch schon Interviews von öffentlich-rechtlichen Anstalten, die dann nicht gesendet wurden, weil das zu anstößig war. Ja, und dabei waren es wirklich keine schlimmen Sachen.
Und es ist natürlich auch ein Problem, dass wir immer nur auf diese Sachen reduziert werden. Das ist auch die Kunst hier in unserem Podcast, dass wir versuchen, natürlich die Sachen zu bedienen, aber dass wir auch die ganz normalen Nierensteine, jetzt sind wir seit einigen Folgen schon im großen Thema Prostatakrebs drin, dass wir also die auch bedienen und trotzdem nicht zu viele Hörer verlieren oder beziehungsweise immer wieder mit anderen Episoden auch Hörer wieder dazugewinnen, ne?
Das
Ja, und das
ist.
ist auch dir im Buch gut gelungen übrigens, ne, dass du also da zwischen der Unterhaltung und dem Informationsgehalt da eine gute Balance gefunden hast. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Kunst dabei.
Genau, und das ist ja überall dann immer, und ich glaube, das macht es ja auch dann aus, ist ja das, was Spaß macht.
Wie bist du überhaupt zum Buchschreiberling geworden? Also.
Tatsächlich sage ich immer, es gibt eine offizielle und eine inoffizielle Version.
Nehmen wir
Geheimnis
die
können
inoffizielle heute.
wir können das Geheimnis mal lüften heute.
Okay.
Ich sage natürlich immer, dass ich Aufklärungsarbeit leisten wollte und schon immer darüber nachgedacht habe, ein Buch zu schreiben.
Okay.
Und ja, dass da noch so viel Unwissenheit und Bedarf besteht, Leute aufzuklären, das stimmt natürlich auch. Ja, aber letztendlich war es einfach eine befreundete Lektorin, die bei dem Verlag gearbeitet hat, und die hat mich gefragt: Sag mal, Volker, du bist doch Urologe und du hast doch schon mal für so ein Musikmagazin geschrieben. Das heißt, ich kann ja so eine DIN A4-Seite füllen. Hast du nicht Lust, ein Buch darüber zu schreiben?
Okay, und da hast du
Ja,
Spaß
so.
dran gekriegt.
Genau, und dann habe ich das erstmal so für mich zwei, drei Probeseiten geschrieben und gemerkt, ja, das könnte ganz gut klappen, und der Verlag fand das dann auch gut. Und ja, so kam das Ganze dann zustande.
Liegt doch in der Familie. Ich glaube, dein Bruder Peter ist ebenfalls Autor, ne?
Genau, mein Bruder Peter ist ebenfalls Autor, gar nichts Medizinisches, sondern der kommt eher so aus der Gagschreiber für die Heute-Show zum Beispiel, hat mit Böhmermann schon zusammengearbeitet, und der hat am Anfang auch so ein paar Bücher geschrieben, eher so witzige Klolektüre, sag ich mal, ja. Aber letztes Jahr hat er dann irgendwann, weil er auch unter Zwangsstörungen leidet, hat er auch ein Sachbuch über seine Zwangsstörungen geschrieben, und das kam auch sehr gut an. Und auch da wieder, ne, das Ganze gepaart mit etwas Humor und Witz, auch bei dem oder gerade bei diesem ernsten Thema. Und das
Ja,
fanden auch
Wahnsinn.
viele Betroffene, ne, fanden das auch sehr, sehr
Ja, vor
hilfreich, dass jemand so offen
absolut, dass
darüber.
man, genau, dass ein eigen Selbstbetroffener da offen drüber spricht, das ist ja super.
Für mich
Kannst du ihm
soll das
direkt mal eine
Neurosen
Einladung
regnen.
übermitteln, dass er auch mal hier über. Das Buch hat auch den schönen Titel: Für mich soll es Neurosen regnen.
Ja.
Herrlicher Titel, ja.
Ja, richtig ihm aus.
Ja, gerne. Wir waren bei dir. Du bist, warum du Urologe geworden bist, wissen wir. Warum du Schreiberling geworden bist. Jetzt müssen wir noch ein bisschen über deine Position innerhalb der Urologie sprechen. Also du hast die
Ja.
klassische Facharztausbildung im Krankenhaus natürlich gemacht, wie wir alle. Warst dann auch in der Praxis tätig, ne, so wie ich mich erinnere. Und bis jetzt in der ambulanten Reha-Einrichtung. Wie kam das alles so zustande? Kannst du kurz mal erzählen?
Genau, ich habe eigentlich schon recht viel gemacht. Also erstmal im Krankenhaus in Bergisch-Gladbach die Facharztausbildung 6 Jahre lang gemacht. Dann bin ich nach Köln gewechselt, beziehungsweise habe eine kleine Pause für das Buch gemacht. Und da ich eh vorhatte zu wechseln und um mal ein bisschen was anderes kennenzulernen, und dann habe ich parallel in der Praxis in Köln und in der Klinik gearbeitet. Eine Woche Praxis, eine Woche Klinik. Und das war auch eine sehr gute Erfahrung, vor allen Dingen, weil man teilweise auch die Patienten in beiden Einrichtungen betreuen konnte. Ja, das fanden die auch sehr gut. Und dann kamen zwei Kinder dazwischen. Ja. Und ja, dann hat man gemerkt, dass halt ja, Urologie ist auch ein oder Arztberuf überall, ob im Krankenhaus oder Praxis, ist nun mal auch ein sehr stressiger Beruf. Und dann arbeite ich seit 2 Jahren jetzt in einer ambulanten Reha-Klinik, und das ist etwas geregelter, ja. Und dadurch habe ich auch erstens mehr Zeit für die Familie, was ich sehr wichtig finde, aber habe halt auch Zeit für meine Umtriebigkeit in der Urologie, das heißt in Social Media Sachen, dass ich da halt einfach sehr viel auch mache. Und diese Kombination macht mir halt im Moment sehr viel Spaß, das Fachliche nicht verlieren, aber trotzdem auch Podcast, ein bisschen Schauspielerei machen und Artikel schreiben und sowas, TikTok und dieses ganze Kram. Und das ist ja, das ist eine ganz super Mischung.
Was macht man denn bitte als Urologe bei TikTok?
Kannst mal, genau, du als junger kennst natürlich auch TikTok, ja. Du kannst mal raten, wie viel Follower ich da habe.
Warte mal, okay, ich rate. Du musst mir nur einen Hinweis geben. Ich war auf deinem TikTok-Kanal noch nicht. Ich werde es parallel suchen. Ja. Ich werde es jetzt parallel suchen. Sag mir, was da passiert, dann habe ich eine grobe Einschätzung, was das so an Reichweite geben kann.
Ich mache das zusammen mit einer Gynäkologin.
Aha.
Und,
okay.
Und wir sind quasi so das Dr. Sommer-Team von TikTok.
Okay.
Ja, das heißt, auch da ist sehr viel Aufklärungsarbeit am Start. Aber ne, wenig Prostata kommt nicht so gut an, damit können sich jetzt die Jüngeren ja nicht so ganz gut identifizieren. Natürlich, so die wirklich klassische Dr. Sommer.
Aber das ist doch mega, das ist doch ein mega Thema, wenn das mit der Gynäkologin macht. Für die TikTok-Gemeinschaft, die ist ja so wirklich so zwischen 10 und 18 oder so, glaube ich, sehr, sehr jung. Da habt ihr doch bestimmt 300.000, 400.000 Follower, oder?
Ich glaube, es sind jetzt 530.000.
Aber nicht so schlecht, ne? 530, also über eine halbe Million, Wahnsinn.
Das ist ja noch ziemlich jung, oder? Ihr seid ja eben erst gestartet.
Wir sind erst im Juni oder Ende Juni gestartet. Okay. Ne? Und in einem halben Jahr halt über eine halbe Million Follower zu generieren, da merkt man, dass da halt auch Bedarf ist. Und teilweise schreiben Leute da auch in die Kommentare, ja, das ist aber, hier laufen ja auch Kinder rum und hier geht es ja um Sex und so weiter. Und aber das ist genau der Punkt, warum wir das machen, weil da junge Jugendliche rumlaufen und offiziell ist es, glaube ich, ab 12 TikTok, ja. Und die haben genau die Fragen. Die haben teilweise ihr erstes Mal dann bald schon oder hatten es auch schon und sind aber noch sehr wenig aufgeklärt. Und daran merkt man ja auch, dass das so gut ankommt.
Das ist ja Wahnsinn. Eine halbe Million. Wenn
du kurz, wie die Kollegin heißt, das ist die Sheila, wie spricht man es aus? Sheila Delis?
Genau, Sheila Delis, das ist eine Gynäkologin aus Mannheim und wir haben uns auch so ein bisschen über den einen oder anderen Dreh kennengelernt, den wir zusammen gemacht haben. Und ja, dann haben wir diesen Kanal zusammen gestaltet.
Aber ist der jetzt zum Aufklären natürlich, ist da verdient man dann damit auch Geld, wenn ich das fragen darf? Ist das jetzt auch, ich frage es jetzt einfach so aus, oder?
Ja, es ist so, dass wir im Prinzip, wir haben uns zusammengefunden und wurden dann am Anfang tatsächlich von TikTok auch beauftragt, das zu machen. Heißt, weil TikTok so ein bisschen weg von dem Image, da wird nur Quatsch gemacht und da wird nur getanzt und gesungen und wollte so ein bisschen mehr ernstere Sachen auch kreieren und das haben wir dann gemacht und jetzt wird es bald im nächsten Jahr wahrscheinlich so sein, dass dieser Kanal einen anderen Kooperationspartner bekommt, sage ich nochmal so, aber ich glaube, das ist noch so frisch, da darf ich noch gar nichts zu sagen.
Okay.
Okay, aber zum Beispiel die Tagesschau ist auch bei TikTok, ne? Also da hat dann Jan Hofer bunte Krawatten an und so. Also das ist, das geht auch um Informationen. Also es geht jetzt nicht.
Das merkt man jetzt auch, dass da wirklich auch zunehmend wirklich sehr viel mehr seriöser Inhalt auftaucht und allein auch Quarks und Co. zum Beispiel, die machen da sehr gute Arbeit. Es geht viel um Nachhaltigkeit, auch um Klima und es ist eine sehr interessante Plattform, mit der man sehr viel Leute, gerade Junge, erreichen kann. Aber ich merke jetzt auch, in dem halben Jahr habe ich gemerkt, das verändert sich schon und das Alter wird auch mehr. Bin gespannt, wie die Reise da oder wo die Reise da hingeht.
Das ist aber doch alles auch eine ganz schöne Masse an Arbeit, ne? Also gerade so die Social-Media-Kanäle, die muss man ja relativ oder die muss man eigentlich regelmäßig befüllen. Da muss man sich die Inhalte aussuchen, man muss sich auf die Inhalte vorbereiten, dann das Produzieren, Hochladen, Betreuen und so weiter. Dann noch Arzt sein. Das ist
ja fast so aufwendig wie jede Woche ein Podcast, ne?
da haben wir zum Glück auch so ein bisschen ein Team dahinter, ne, die auch die Kommentare mit verwalten und so weiter. Das wäre sonst, glaube ich, auch alleine in der Qualität fast nicht zu schaffen, ne, in diesem Format. Da gibt es Video, da sind dann 4000 Kommentare drunter. Mhm. Und das musst du dann auch erstmal bearbeiten. Und wir machen da sehr viel, aber haben zum Glück da auch Unterstützung, weil sonst hätte man, glaube ich, wirklich keine Zeit mehr für sein anderes Berufsleben.
Du hast ja auch noch andere Informationskampagnen mitgemacht, einmal für die DAK hast du auch so kleine Aufklärungsvideos gemacht, ne? YouTube-Videos habe ich immer mal gesehen und hast eine Kolumne noch beim Kölner Stadtanzeiger. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen?
Genau, DAK, das kam natürlich dann alles auch so ein bisschen nach dem Buch. Das heißt, die haben dann gemerkt, da ist jemand, der das Thema irgendwie ganz locker gut rüberbringen kann und die haben dann gefragt, ob ich so ein paar Aufklärungsclips für YouTube bei denen oder auch für ihre Seiten mitproduzieren will. Und dann haben wir uns in Hamburg getroffen und haben da an 2-3 Tagen halt diese Videos produziert. Und da geht's halt dann auch um die häufigsten Fragen einfach, die oft an einen Urologen gestellt werden und um Aufklärungsarbeit. Und ähnlich ist es auch beim Kölner Stadtanzeiger. Da ist es noch so ein bisschen interessanter, weil da sind auch noch Psychologen mit am Bord. Da geht es grob um das Thema Liebe, wo natürlich auch Sexualität, Urologie eine Rolle spielt. Und das ist dann auch eine sehr interessante Mischung. Die Fragen, die dann da von den Lesern kommen, werden dann halt von einem Team an Leuten dann auch gut beantwortet.
Eine Co-Kolumnistin ist Annette Frier, ne? Beim Kölner Stadtanzeiger dann. Und
genau, Annette hat auch. Ja. Genau. Annette Frier macht auch, sie hat jetzt keinen fachbezogenen Hintergrund, ja. Aber sie kennt sich trotzdem in den Themen sehr gut aus und macht da auch echt klasse.
Und wie geht's weiter bei dir? Hast du schon Pläne oder lässt du das alles so auf dich zurollen und hast ja auch zwei kleine Kinder, ne? Also ich glaube, dieses Jahr bist du Vater geworden, noch herzlichen Glückwunsch noch nachträglich. Und ja, dann bist du natürlich beschäftigt.
Ne? Ja. Genau, also ich bin auch wirklich froh, dass es im Moment so läuft und dass ich nicht mehr von morgens bis abends in der Klinik bin. Dann würde man die Kinder wirklich fast nicht sehen und das ist echt super so. Und tatsächlich ist es bei mir so, dass ich sehr viel immer auf mich zukommen lasse. Ja, und dass ich gar nicht so viel aktiv bin, auch Social Media mäßig, sondern dann kommen interessante Anfragen und daraus entwickelt sich wieder das und daraus wiederum was anderes. Und das geht in so viele Richtungen. Es gibt ein paar Pläne für nächstes Jahr, auch berufliche. Tatsächlich darf ich dazu auch noch nichts sagen. Es gab ja auch jetzt noch so ein paar Fernsehprojekte, die ich gemacht habe. Und das wird, glaube ich, alles noch ein bisschen spannend nächstes Jahr.
Klinik am Südring, kann ich da schon mal sagen, weil das ist ja ausgestrahlt, das darf man ja erwähnen. Dann warst du auch
ja, Arzt in der
Sex-Klinik bei RTL, glaube ich, oder RTL2. Da warst du dann auch, das habe ich nicht gesehen, muss ich gestehen, würde ich mir dann mal angucken. Da hast du dann auch die Leute beraten und ja, so geht das immer weiter.
Genau, und Klinik am Südring, das ist natürlich eine gescriptete Sache. Da ist man, ich sag mal, so eine Mischung aus Schauspieler und spielt aber eigentlich sich selber als Arzt. Und aber auch da ist es tatsächlich immer so, das sind extreme Fälle, da ist die Situation danebenher, die macht oft auch nicht so viel Sinn. Trotzdem, bei dem Medizinischen ist das da immer so, dass das wirklich fundiert ist und dass man da auch, oder dass ich dann auch mitentscheide, nee, das geht so nicht, das kann man so nicht machen, das ist falsch, das müssen wir anders machen. Und auch da ist es letztendlich ist das auch Aufklärungsarbeit, wenn es richtig gemacht ist. Klar, natürlich ein bisschen anders verpackt, ne? Aber dadurch, dass das alles echte Ärzte da sind und echtes Pflegepersonal, ist das am Ende auch Aufklärungsarbeit.
Ich finde das Konzept nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man da geht da Fälle durch und das ist anschaulich und da kann man dann auch zwischendurch was bei lernen. Ne? Also
genau, ne? Also natürlich extrem und so weiter, aber die medizinische, das ist nicht falsch da.
Sag mal, wenn du jetzt so viel medial unterwegs bist und dann aber noch den weißen Kittel anhast, wenn ich das mal so sagen darf, da muss man da nicht irgendwie eine Balance finden zwischen einer urologischen Seriosität, obwohl ich jetzt die mediale Präsenz ja nicht die Seriosität absprechen soll, aber gucken dann Leute so auch mal ein bisschen auf dich so, ja, seien Sie mal lieber mehr Arzt als hier Medienguru oder so, oder muss.
Klar, also die Balance ist natürlich teilweise schwierig, ja. Das heißt, gerade wenn es vielleicht Formate für RTL2 oder Sat.1 sind, gucken Leute auch mal abwertig und sagen, ja, das würde ich jetzt vielleicht nicht machen. Und es gibt auch Sachen, die habe ich abgelehnt schon, ne? Ich sehe da wirklich immer diesen Aspekt der Aufklärung und erreiche halt dann mit so Sachen mehr als jeder Flyer in irgendeiner Praxis.
Also das kann ich eigentlich auch mal fast aus meiner Sicht bestätigen. Also meinem ersten Buch war ja auch so, dass man da so diese ganzen Patientensprüche da reingemacht hat. Und da war es ja auch oft so, dass ich gedacht habe, oh, da kann man mir vorwerfen, man führt die Leute vor. Aber das ist in keinster Weise war das so gedacht und das kam auch so nicht an. Und ich glaube also an der Seriosität tut das keinen Abbruch, wenn man da auf eine humorvolle Art und Weise informiert.
Ja, also ich glaube, es gibt Leute, die das so sehen, das glaube ich schon. Also die Gefahr ist da und vielleicht gibt es Leute, die sagen, nee, der hat ja da mitgemacht und das ist bestimmt kein guter Urologe. Da bin ich mir aber auch bewusst, ja. Ich glaube aber trotzdem, dass für mich und auch für die Allgemeinheit das andere überwiegt, der Vorteil. Ne? Und sonst würde ich das auch nicht machen.
Gibt es denn schon eigentlich, jetzt Frage an euch beide vielleicht, die Erkenntnis, dass die Arbeit von euch auch durch die Bücher Früchte getragen hat, dass A, der Gang zum Urologen für viele einfacher ist, dass möglicherweise sogar in der Konsequenz sogar schon Leben gerettet wurden? Also glaubt ihr, es gibt so einen leichten Wandel in den Köpfen der Männer schon?
Also ja, erzähl du ruhig gerne zuerst, Christoph.
Also ich glaube schon, also zum einen merkt man das natürlich in der Praxis daran, dass auch Leute sich anmelden, die jetzt nicht aus dem direkten Einzugsbereich kommen, das zum einen. Und zum anderen, dass durchaus auch Anfragen kamen für Folgeprojekte, ne? Und wenn jetzt gar kein Bedarf, in diese Richtung da wäre, dann wäre natürlich auch das Verlagswesen nicht interessiert, da irgendwie was weiteres, draus zu machen. Also ich glaube schon, dass man da was bewirkt, schon bewirkt hat und noch bewirken kann.
Ja, also ich glaube auch, ich würde jetzt nicht so hochgreifen und sagen, ich habe schon ja, 5.000 Leben durch mein Buch gerettet. Ja. Vielleicht ist es einer, oder vielleicht sind es auch 10, die durch das Buch zur Vorsorge gegangen sind und wo man einen Prostatakrebs entdeckt hat, der sonst unbehandelt geblieben wäre. Das kann ich mir schon vorstellen. Und ja, ich habe auch teilweise Leser Briefe oder Anfragen bekommen, wo man merkt, dass das Buch kam an oder auch bei anderen Arbeiten. Und einer ganz süß war, glaube ich, von einer Mutter, die hatte das Buch dann in der ganzen Familie rumgereicht. Ja, also hat es den Söhnen gegeben, hat es aber auch dem Vater und dem Opa gegeben zu lesen, aber auch sie selber. Und das ist ja auch das, was ich immer sage, dass Urologie wird ja immer dieses alte Männerfach abgestempelt. Dabei haben wir halt irgendwie so viel mehr zu behandeln. Ja. Und das ist der Junge mit der Phimose, das ist der Teenager der Pubertät, das ist der Vater mit dem Prostatakarzinom, die Mutter mit der Inkontinenz oder Nierenstein. Und da bringt das, glaube ich, wirklich schon was.
Wie
So, wie
reagieren
wir es im
denn?
Podcast auch machen, ne?
Ich wollte noch mal ganz kurz fragen, wo wir bei den jungen Leuten sind, wie reagieren die denn zum Beispiel bei TikTok? Was kommen denn da so Fragen? Also sind das dann wirklich so schon, ja, gehen die nur in Richtung Sex oder auch in andere Richtungen?
Nee, das geht auch in andere Richtungen. Ja, das geht auch. Viel ist da ja auch in Unwissenheit. Ne? Klar, das sind auch teilweise ja, mein Penis ist der zu kurz oder wächst der noch sowas. Ja, mein Penis ist etwas krumm, ist das schlimm? oder auch viel Verhütung. Das ist natürlich auch ein Thema. Oder gerade nicht verhütet. Kann ich schwanger werden, wenn ich das und das gemacht habe? Und das ist eigentlich wirklich sehr vielfältig. Aber wir haben da auch so Themen wie Blasenentzündung, ja? Was natürlich auch ein Thema ist für junge Frauen und die dann oft auch nicht wissen, was das genau ist, wie ich das verhindern kann, wie man seinen Hoden abtastet, ja, als quasi erste Vorsorge für Jugendliche, weil die ja auch wirklich zu der Zielgruppe leider gehören, wo Hodenkrebs auftritt schon. Und ja, das geht wirklich, es gibt sehr viel.
So. Volker, jetzt wollte ich so elegant hier rausgleiten.
Nee, Leute, da, so lang, ich habe das jetzt hier unseren 3 Millionen Zuhörern versprochen. Ja. Diese Staubsaugergeschichte, die wird ja immer ausgepackt. Ich sag mal so. Ich habe ja auch in der Familie.
Ich schon mal zurück und lasse euch beide alleine, okay?
Ich habe ja auch in der Familie einen Urologen, den ich dann öfter mal sehe am Tisch und dann wird dann auch immer, werden dann Geschichten ausgepackt. Und
den so. Kenne ich auch.
So, diese Staubsaugergeschichte, das ist ja so, was ist da dran? Gibt's das oder ist es einfach nur Spinnerei?
Naja, fangen wir einfach mal so an. Es gab Ende der 70er gab es eine Doktorarbeit mit dem Titel Penisverletzungen bei der Masturbation mit Staubsaugern.
Ja.
Ja, also das war eine Doktorarbeit, eine urologische Doktorarbeit. Das heißt, da wird ja schon was passiert sein. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass man, es wird sich natürlich selbst befriedigt und da werden manchmal auch Hilfsmittel verwendet. Und manche haben halt dazu dann den Staubsauger genommen. Auch wenn später, dann wurde auch gefragt, natürlich warum haben sie das gemacht, dann wurde auch sehr oft erzählt, ja, ich habe nackt gestaubsaugt und dann bin ich ausgerutscht und dann bin ich zufällig mit meinem Penis im Staubsauger gelandet und habe mich dabei verletzt. Wenn man sich jetzt so einen Staubsauger vorstellt, dann waren das nicht die Staubsauger wie heute, ja. Das heißt, heute würde ich auch davon abraten, noch einfach aufgrund der starken Saugwirkung, ja, kann das zu Verletzungen kommen. Früher gab es aber noch die Staubsauger, die haben nicht so so einen langen Schlauch, sondern das war dieser Handstaubsauger, die großen. Ja. Mhm. Und die hatten relativ nah an der Saugvorrichtung unten war halt der Ventilator, der den Luftstrom erzeugt. Und der war ungefähr 11,5 Zentimeter, war es, glaube ich, von dem Ausgang des Staubsaugers entfernt.
Und da war kein Gitter vor?
Da war nichts dahinter.
Respekt.
Es handelte sich um eine deutsche Marke, irgendwas mit Vor und Werk oder so, ne? Und 11,5 Zentimeter war der Abstand. Wenn man sich jetzt die durchschnittliche Penisgröße oder Länge der Deutschen mit, ich glaube, 13,4 nimmt, dann kann man rechnen und merken, oh, das kann bei manchen zu Problemen führen.
Ja, aber,
dann sind sie tatsächlich in diesen Ventilator geraten.
Manchmal ist kürzer auch besser, auch, ne?
Und das gab tatsächlich dann starke Verletzungen. Aber die Firma hat wirklich nach dieser Doktorarbeit auch reagiert und hat das Modell geändert.
Aber jetzt mal blöd gefragt, das ist so witzig das klingt, für die Betroffenen sind es ja nicht nur Höllenschmerzen, das ist ja richtig gefährlich, oder? Kann man da verbluten oder kann man, ich meine, ich muss ja auch den Gang dann ins Krankenhaus sofort antreten wahrscheinlich, weil es wie Sau blutet, oder nicht?
Klar, also es gab, der Schwellkörper sehr gut durchblutet, ist nicht immer so weit gekommen. Ja, das heißt, oftmals ist es vielleicht die Vorhaut, die verletzt wird oder ein Stück der Eichel. Ne? So richtig, aber es gab auch noch schwerere Verletzungen, die teilweise zu Penisamputationen geführt haben. Mhm. Und ja, das ist eine ernste Sache. Ich meine, verstorben ist zum Glück keiner dran. Aber klar, also das gab wirklich schlimme
Aber die
Verletzungen.
Geschichte wird immer wieder ausgepackt. Letzte Frage in dieser Geschichte. Kann man es nähen dann im schlimmsten Fall? Also, also
Klar, also nee.
jetzt hat Jochen sich festgesaugt an der Story. Er hat mich festgesaugt, genau. Der Staubsauger
Nee.
am Penis.
Man kann es zum Glück ganz gut behandeln, ja. Wenn es leichte Verletzungen sind, kann man es nähen und so weiter. Das geht schon, ja. Und das war in den meisten Fällen zum Glück auch so. Aber bei anderen Sachen, ja, ist es schlimmer ausgegangen.
Wir raten davon ab,
Und
so was.
ja, und ich habe tatsächlich in meiner aktiven Laufbahn auch noch jemanden gehabt, der diese Verletzung hatte.
Ehrlich? Ich habe das noch nie gesehen, live.
Doch, also
Ich habe natürlich
tatsächlich.
Penisverletzungen gesehen, aber nicht durch einen Staubsauger.
Doch, hatte ich in meiner Zeit in der Klinik, hatte ich schon so Fälle.
Da hast du gesagt, kaufen Sie sich mal einen neuen Sauger, der ist aus den 70ern. Genau. Volker, hast du denn noch Zeit und Lust für ein kleines Quiz oder sollen wir Schluss machen?
Nee, gerne.
Wir machen manchmal das Entweder-Oder-Spiel. Da darfst du, ich
Ja.
sage zwei Begriffe und du musst dann einen präferieren. Darfst also
Ja.
nicht sagen und, sondern es gibt nur Entweder-Oder. Und du darfst
Okay.
dreimal weiter sagen insgesamt.
Okay, dreimal weiter, ja.
Einmal darfst du weiter sagen, wenn es dir zu unangenehm ist oder irgendwie, du willst dich nicht festlegen. Ansonsten musst du dich auf einen der beiden Begriffe festlegen.
Ja.
Okay. Siegburg oder Bonn?
Köln, Bonn.
Bonn oder Köln?
Köln.
Koch oder DJ?
Koch.
DJ oder Urologe?
Urologe.
Moment mal, du warst DJ,
Urologe.
du warst früher auch DJ oder was? Ne?
Ja, genau. Also während des Studiums hatte ich auch so eine eigene Partyreihe und war auch DJ.
Machst du da heute noch was?
Selten, sehr selten.
Praxis oder Klinik?
Praxis.
Klinik oder Reha?
Reha.
Reha oder Praxis?
Weiter.
Buch oder Podcast?
Buch.
Tageszeitung oder App?
App.
Schreiben oder lesen?
Lesen.
TikTok oder Instagram?
TikTok tatsächlich.
Instagram oder Facebook?
Instagram.
TV oder TikTok?
TikTok.
Selbstständig oder angestellt?
Angestellt.
Haus oder Wohnung?
Wohnung.
Innenstadt oder Speckgürtel?
Weiter.
Balkon oder Garten?
Garten. Also ich habe einen Kleingarten tatsächlich. Also das wäre
Ah ja.
vielleicht noch die Mischung, aber ich darf ja.
Noch ein Hobby, meine Güte. Pille oder Sterilisation?
Beides, also das ist
Ja, beides geht nicht.
weiter.
Ein weiter
Ja,
hast du noch. Und jetzt,
weiter.
ja, das war das Dritte. Jetzt kommt die letzte Frage. Ein oder drei Kinder? Das ist gemein jetzt,
Oh,
ne?
und alle weiter schon kaputt? Oh Mann, das ist aber
Ja,
richtig
alle weiter
dummer.
sind schon kaputt. Jetzt hört deine Frau gut zu.
Na, drei.
Naja, also das, ich habe ja schon zwei. Das heißt, wenn ich eins sage,
Genau.
dann ist das wirklich sehr, sehr schlecht rum. Ja, deswegen muss ich da drei sagen.
Ja gut, dann will ich dich auch heute Abend nicht länger aufhalten.
Ich glaube, eins hat auch geschrien ab und zu meinem Hintergrund.
Ja, also muss ich jetzt auch kümmern. Ne? Wir haben jetzt sowieso deine
Ja.
Aufmerksamkeit schon viel zu lange beansprucht. Auf jeden Fall, das war total nett, hat Spaß gemacht.
Jo.
Ja, fand ich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich
Vielen
gebe meinem
Dank.
Bruder noch Bescheid und
Genau.
Ich muss noch eben noch mal fragen, wie der TikTok-Kanal hat. Ich habe den jetzt auf Anhieb nicht gefunden, aber
Also,
der
Ja, der heißt Dr. Sex.
Oh, oh Gott, ja, Dr. Sex, TikTok. Alles
Okay,
klar,
jetzt
da
wird
werde ich
der Jochen
mich,
schon wieder rot.
da werde ich mich, da werde ich mich
Gut,
direkt
dass
mal
wir einen Podcast
anmelden und dann werde ich mit dem Chris mal sprechen, was wir denn so bei TikTok machen können
Bei
vielleicht,
Jochen
ne?
Roth wird halte ich auch eben nochmal das Buch von Volker Wittkamp in die
Ja,
Kamera. Fit im Schritt heißt das. Okay. Super.
einen schönen Abend, vielen Dank und ja. Dann bis zum nächsten Mal, spätestens wenn du das nächste Buch hast. Ne?
Genau, dann bist du wieder herzlich eingeladen. Danke.
Wunderbar. Ja, euch auch einen schönen Abend noch und
Gut.
bis
Ciao.
demnächst.
Tschüss.
Ciao.
Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.